Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Karrieremagazin-Podcasts auf stellenmarkt.de.
Du sitzt vielleicht gerade im Büro, starrst so auf den Monitor, beantwortest E-Mails, sortierst irgendwelche Dokumente in digitale Ordner und fragst dich, mache ich das in 10 Jahren eigentlich immer noch so?
Eine Frage, die sich momentan wirklich extrem viele stellen.
Absolut. Und die harte, ja, wirklich datenbasierte Antwort darauf lautet schlichtweg nein. Wir haben für unsere heutige Analyse nämlich mal massiv Arbeitsmarktdaten und so technologische Entwicklungskurven ausgewertet.
Und das Bild, das sich da abzeichnet, das ist wirklich unmissverständlich.
Genau. Wir wollen dir heute nämlich eine Abkürzung verschaffen. Also keine gigantische Informationsflut, sondern einen ganz klaren Fahrplan, wie du deinen Job im Büro für das Jahr 2025 und auch darüber hinaus zukunftssicher und ganz wichtig, lukrativ machst.
Richtig. Denn bis zum Jahr 2035 könnten laut unseren Prognosen, die sich da übrigens auch extrem stark mit den Zahlen großer Institute decken, etwa 35% der Arbeitszeit in diesen klassischen Büroberufen, naja, schlichtweg verdampfen.
35%? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, Technologie ersetzt diese Prozesse einfach komplett.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Das führt uns nämlich direkt zu der absolut zentralen Erkenntnis unserer Auswertung. Der klassische Allrounder im Büro, also dieser typische Mädchen-für-alles-Job, den wir über Jahrzehnte als Rückgrat der Verwaltung gesehen haben, der stirbt aus.
Ja, der verliert massiv an Wert. Der entscheidende Faktor ist hier, welche Art von Arbeit eigentlich verschwindet.
Genau.
Die Technologie verdrängt ja in diesem Szenario nicht den Menschen als strategischen Denker, sondern, und das ist wichtig, sie verdrängt die systemische Wiederholung.
Also die Routine.
Exakt. Wenn dein beruflicher Alltag primär daraus besteht, Informationen von, sagen wir mal, System A nach System B zu schieben oder standardisierte Anfragen nach Schema F zu beantworten, dann konkurrierst du halt mit Algorithmen.
Und die haben Grenzkosten, die gegen Null tendieren, richtig? Bisher galt ja oft in Unternehmen so das Prinzip des Schweizer Taschenmessers. Man war stolz darauf, so ein bisschen Buchhaltung, ein bisschen Assistenz und vielleicht noch etwas Kundenbetreuung zu machen.
Total.
Aber in einer datengetriebenen Welt braucht man für komplexe Operationen eben kein Taschenmesser mehr, sondern ein Skalpell.
Das ist ein guter Vergleich.
Ich vergleiche diesen klassischen Generalisten heute auch gerne mit so einem alten Netzwerkrouter. Der leitet Datenpakete einfach nur völlig unreflektiert von einer Abteilung zur nächsten weiter, ohne den Inhalt irgendwie zu analysieren.
Eine sehr treffende Analogie. Der Markt verlangt heute keine Router mehr, sondern Firewalls und Analyseknotenpunkte. Was hier faszinierend ist, und das sehen wir tief in unseren Datensätzen, ist, warum Spezialisten jetzt so extrem belohnt werden.
Hast du da mal ein konkretes Beispiel für uns?
Klar. Lass uns mal das Profil von Sandra K. aus München betrachten. Sie hat vor etwa 15 Jahren als allgemeine Bürokauffrau angefangen.
Okay.
In der heutigen Infrastruktur wäre sie damit ein primäres Ziel für diese Prozessautomatisierung, über die wir gerade sprachen.
Weil sie eben diese Schweizer Taschenmesser war.
Ganz genau. Aber sie hat eine strategische Spezialisierung zur Compliance-Managerin vollzogen.
Ah, okay. Das ist natürlich ein riesiger Sprung von der rein operativen Abwicklung hin zur strategischen Risikominimierung.
Richtig. Und Compliance ist heute ja viel, viel mehr als nur das Einhalten von irgendwelchen internen Verhaltensregeln.
Ja, wir sprechen da von der Überwachung hochkomplexer rechtlicher Rahmenbedingungen, also ESG-Kriterien, Umweltstandards, Lieferkettengesetze. Das sind ja alles so Bereiche, die von echten Grauzonen geprägt sind, oder?
Genau diese juristischen Interpretationsspielräume sind der Kern. Eine KI kann zwar Textmuster in Verträgen erkennen, aber sie kann nicht abwägen, ob eine bestimmte Formulierung jetzt in so einem Kontext einer neuen EU-Richtlinie vertretbar ist oder nicht.
Und was hat das für Sie bedeutet, also gehaltstechnisch?
Ihr Gehalt hat sich durch diese Spezialisierung nahezu verdoppelt.
Wow, fast verdoppelt.
Ja, und dieses Gehalt, es ist eine Risikoprämie, die das Unternehmen da zahlt. Eine schlechte Compliance-Struktur kann einen Konzern ja Millionen kosten. Sandra schützt jetzt quasi den Unternehmenswert. Genau da liegt deine Chance als Hörer. Wer sich aus der Masse der Generalisten löst, entkommt dieser Automatisierungsfalle.
Wenn wir diese Logik jetzt mal weiterdenken, dann zwingt uns das ja zu einem echten Perspektivwechsel. Wenn Technologie und Algorithmen uns diese ganzen administrativen Routinen wegfressen, dann müssen wir einfach diejenigen sein, die diese Technologie steuern, oder?
Absolut. Das ist der Übergang von der Bedrohung zur lukrativsten Lösung. Wir müssen die Architektur beherrschen.
Und unsere Recherchen zeigen da ja auch ganz klar, wie krass sich das finanziell auswirkt. Wir sehen da beim Thema Enterprise Resource Planning, also ERP-Systeme, wirklich extreme Sprünge.
Ja, allein SAP-Kenntnisse können das Gehalt mal eben um 15-20% pushen.
Und auf dem Freelancer-Markt wird es ja noch wilder. Leute, die sich da auf DATEV oder eben SAP FI spezialisiert haben, die rufen Tagessätze von 500-800 Euro auf.
Mhm. Und das liegt nicht daran, dass die Software an sich so wahnsinnig schwer zu bedienen ist.
Sondern
weil diese Systeme das zentrale Nervensystem eines Unternehmens sind. Wenn du SAP FI tiefgreifend verstehst, drückst du nicht einfach Knöpfe. Du übersetzt die hochkomplexe Geschäftsrealität in eine saubere digitale Struktur.
Du musst also verstehen, wie sich, sagen wir mal, eine einzige Buchung komplett auf die Bilanz oder das Controlling auswirkt.
Genau, das ist systemisches Denken und das wird enorm hoch vergütet. Ein weiteres echt faszinierendes Feld in dem Bereich sind Daten. Daten als absolute Goldmine.
Da hatten wir doch dieses Beispiel von Melanie S. aus Hamburg, oder?
Richtig. Melanie war ehemalige Bürokauffrau und hat sich dann extrem intensiv in Power BI eingearbeitet.
Für alle, die es nicht kennen, das ist eine Software zur Datenvisualisierung, oder?
Genau. Aber Power BI ist halt nicht einfach nur da, um ein paar hübsche Kuchendiagramme zu malen. Der Hebel ist, Datensilos aufzubrechen. Melanie verbindet jetzt die rohen Verkaufszahlen aus dem CRM mit den Kostendaten aus der Buchhaltung.
Und baut daraus dann diese dynamischen Dashboards für das Management.
Exakt. Die sehen dann in Echtzeit, wo im nächsten Quartal finanzielle Engpässe drohen. Das Verrückte daran, ihr Chef wusste nicht mal, dass sie diese Kompetenz im Haus hatten.
Das ist krass. Sie hat sich also einfach selbst zur Lösung gemacht für ein Problem, das die Firma noch gar nicht richtig auf dem Schirm hatte. Aber da muss ich jetzt mal kritisch nachhaken.
Schieß los.
Bedeutet das für dich als Zuhörer jetzt, dass du zwingend programmieren lernen musst? Also muss ich jetzt ein IT-Nerd werden und Python-Code schreiben, um nicht automatisiert zu werden?
Nein, absolut nicht. Das möchte ich hier wirklich vehement verneinen. Das ist so einer der größten Irrtümer momentan. Es geht um Business Intelligence, um RPA, also Robotic Process Automation und solche Rollen wie den Scrum Master.
Okay, das heißt, ich muss die KI gar nicht selbst bauen.
Überhaupt nicht. Du musst nur wissen, wie du sie nutzt, um Arbeitsabläufe, also Workflows, zu optimieren. Die Wirtschaft sucht aktuell nicht nach mehr Softwareentwicklern, sondern nach Business-Übersetzern.
Wie kann ich als Hörer denn jetzt testen, ob ich das Potenzial dazu habe?
Machen wir mal einen kurzen Quick-Check. Kennst du den Unterschied zwischen einer CSV und einer XLSX-Datei?
Okay.
Kannst du eine Wenn-Dann-Formel in Excel bauen? Wenn ja, dann bist du intellektuell schon genau auf dem richtigen Weg. Wer in solchen kausalen Ketten denken kann, hat die wichtigste Grundvoraussetzung schon erfüllt. Du bist dann quasi der Dirigent der Software.
Hier wird es wirklich interessant, denn wir müssen uns ja auch fragen, was, wenn Daten und IT jetzt absolut nicht deine Welt sind. Wenn du sagst, bei Wenn-Dann-Formeln schalte ich ab.
Dann schauen wir auf Bereiche, die zutiefst menschlich oder eben hochgradig reguliert sind.
Genau. Die logische Folge aus unserer Analyse ist nämlich, dass alles, was mit rechtlicher Friktion zu tun hat, boomt. Seit der Einführung der DSGVO ist die Nachfrage nach Datenschutzbeauftragten um mehr als 300% gestiegen.
Wahnsinnige Zahl, ja.
Und auch Legal Operations oder Vertragsmanagement. Das sind Dinge, wo es um echte Haftung geht. Kein Sprachmodell der Welt kann heute rechtssicher und haftbar auflösen, was passiert, wenn US-Cloud-Dienste europäische Kundendaten verarbeiten.
Richtig. Da wird für Rechtssicherheit bezahlt, nicht für reine Effizienz. Und der andere große Bereich ist das Personalwesen. HR transformiert sich ja gerade massiv in Richtung People Analytics.
Also die Brücke zwischen Mensch und Daten.
Genau. Früher war HR ja oft nur Lohnabrechnung oder Urlaubsverwaltung. Heute triffst du datenbasierte Entscheidungen über Mitarbeiter. Aber, und das ist wichtig, kombiniert mit Empathie.
Wie sieht das in der Praxis aus?
Naja, ein Algorithmus kann vielleicht aus Umfragedaten und Kündigungsraten prognostizieren, dass in einer Abteilung bald eine Burnout-Welle droht. Aber ab da übernimmt der Mensch.
Weil die Maschine kein konfliktlösendes Gespräch führen kann. Exakt. Sie hat keine emotionale Intelligenz. Wer analytische Warnsignale lesen kann und dann das empathische Fingerspitzengefühl für strategische Interventionen im Team hat, der macht sich absolut unverzichtbar.
Ein weiteres, echt spannendes Feld ist ja Remote Work als ganz eigene Spezialisierung.
Oh ja, das virtuelle Assistenzmodell.
Da hatten wir das Beispiel von Claudia F. aus Berlin. Sie arbeitet als sogenannte virtuelle Assistentin und betreut aus dem Homeoffice gleich 3 verschiedene Geschäftsführer gleichzeitig.
Und sie erzielt damit einen höheren Stundensatz als in ihrem alten Vollzeitbürojob, richtig?
Ja. Deutlich höher, weil sie eben nicht mehr nur Zeit verkauft, sondern eine reibungslose Infrastruktur. Sie orchestriert den Tech-Stack von diesen Managern, baut asynchrone Kommunikationsstrukturen über verschiedene Zeitzonen hinweg. Das ist eine absolute Nische. Wenn wir diese Insights jetzt mal auf ganze Branchen übertragen, sehen wir auch ganz klare Favoriten in Sachen Zukunftssicherheit. Die IT bietet natürlich beim Einstiegsgehalt ungeschlagen 5 Sterne.
Klar, das ist keine Überraschung.
Aber auch die Gesundheitsbranche ist extrem sicher. Nimm mal medizinische Codierfachkräfte. Das ist hochkomplex. Du musst medizinische Diagnosen in gesetzliche Abrechnungssysteme übersetzen. Ein Fehler bedeutet sofort Einnahmeverluste für die Klinik.
Und das kann eine KI aktuell eben auch nicht so einfach fehlerfrei übernehmen.
Genau. Und noch ein Bereich, der oft massiv unterschätzt wird, der öffentliche Dienst.
Der öffentliche Dienst. Den haben viele ja eher als etwas verstaubt im Kopf.
Ja, aber das E-Government und Fördermittelmanagement boomt. Wer versteht, wie man komplexe europäische Fördergelder rechtssicher beantragt, hat ein Monopol auf Spezialwissen. Das punktet massiv bei der Jobsicherheit und vor allem bei der Work-Life-Balance.
Okay, wir haben jetzt also die lukrativsten Felder identifiziert. Die große Frage ist jetzt: Wie setzt du das als Hörer konkret in bare Münze und einen neuen Job um? Wie sieht der Strategieplan aus?
Nun, wir sehen in den Daten, dass eine solche Spezialisierung das Gehalt generell um 20-40% steigern kann. Die Einstiegsgehälter in diesen Nischen liegen meist so zwischen 2.400 und 4.500 Euro brutto.
Aber wie komme ich dahin?
Weiterbildung und Zertifikate. Der Markt braucht standardisierte Proxys für Vertrauen. Top-Anlaufstellen sind da zum Beispiel die IHK-Akademien, die Haufe-Akademie oder die Deutsche Akademie für Management. Ein gutes Zertifikat von dort hat eine extreme Signalwirkung.
Okay, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt für die Praxis. Ein echter Lebenslauf-Hack, wenn man so will, den ich hier unbedingt teilen möchte.
Sehr gerne.
Schreib in deinen Lebenslauf niemals, und ich meine wirklich niemals, einfach nur so etwas wie verantwortlich für Buchhaltung.
Ja, das ist das klassische Taschenmesser-Image. Das ist heute toxisch für deine Sichtbarkeit.
Genau. Was ist die Alternative?
Quantifiziere es. Schreib nicht, was du warst, sondern was du erreicht hast. Also zum Beispiel: Optimierung des Rechnungsprozesses mit SAP FI, Reduzierung der Bearbeitungszeit um 30% und Implementierung eines digitalen Archivierungssystems.
Warum ist das so wichtig?
Weil dein Lebenslauf in der Regel zuerst von einem Algorithmus gelesen wird, einem Applicant-Tracking-System oder den Filtern auf LinkedIn. Recruiter suchen nicht nach Buchhaltung, die filtern exakt nach messbaren Spezialisierungen, nach spezifischen Tools wie SAP FI und nach Ergebnissen.
Dein Lebenslauf ist also im Grunde B2B-Marketing. Du musst diese semantischen Trigger bedienen, um überhaupt erstmal auf dem Schreibtisch des Recruiters zu landen.
Ganz genau.
Lass uns das Ganze zum Schluss mal in einen konkreten 3-Schritte-Plan für dich als Hörer zusammenfassen. Erstens, analysiere ehrlich deine Stärken. Du musst das Rad ja nicht neu erfinden. Fokussiere dich auf das, was du bereits gut kannst, wie zum Beispiel den Kundenkontakt, und setz da die technologische oder rechtliche Spezialisierung drauf.
Zweitens, erforsche den regionalen Markt. Es bringt ja nichts, sich auf maritime Logistiksoftware zu spezialisieren, wenn du in Süddeutschland lebst, es sei denn, du willst 100% remote arbeiten.
Und drittens, teste dein Interesse. Mach vielleicht erstmal ein Schnupperseminar, bevor du tausende Euro in eine Zertifizierung steckst. Schau, ob dir diese Art von Prozessdenken überhaupt liegt.
Und ich möchte dir am Ende noch einen echt provokanten Gedanken mit auf den Weg geben, über den du mal in Ruhe nachdenken kannst.
Ich bin gespannt.
Wenn wir uns jetzt alle in hyperspezifische Nischen aufteilen und aus Remote Hubs herausarbeiten, wird das klassische physische Büro als Ort der Begegnung dann bald völlig überflüssig sein?
Gute Frage.
Und das ist vielleicht noch wichtiger wird die Fähigkeit zur ständigen Anpassung, also Adaptability, am Ende vielleicht die einzige Spezialisierung sein, die in einer KI-geprägten Welt wirklich dauerhaft Bestand hat.
Ein extrem tiefer Gedanke. Zum Abschluss, ein Leben im permanenten Beta-Status. Genau das solltest du für deine eigene Karriereplanung im Hinterkopf behalten. Bis zum nächsten Mal im Karrieremagazin-Podcast hier auf stellenmarkt.de.